Liebe Freunde, liebe Geschwister, lasst es mich folgendermaßen beginnen. Es war am 24. Januar 1999. Ich war gerade in Bombay, das umbenannt wurde von dieser radikal-hinduistischen Regierungspartei in Mumbai. Es soll alles, was an die frühere Kolonialzeit erinnern könnte, weggetan werden. War angekommen und der Interkontinentalflug, da waren wir dicht gedrängt, wie die Sardinen in der Büchse. Der Weiterflug von Bombay nach Bangalore, der war gemütlich. Bangalore mehr im Süden, ein evangelikales Zentrum. Es ist ja so ein Nord-Süd-Gefälle, im Norden viel Hinduismus und Islam, im Süden dann doch mehr Einfluss des Christentums. Man sieht es auch buchstäblich, es wird immer schmutziger, es wird immer finsterer, je mehr man nach Norden kommt. Und ich nahm da so eine Zeitung, Indian Times oder whatever, und merkte nach einiger Zeit, es muss was Schreckliches passiert sein. Man sah einen verbrannten Jeep, also ungefähr dieses Bild, und dann war in der Nacht vom 23. zum 24., ich war da am 25., eigentlich am Weiterflug Januar, etwas Schreckliches passiert. Der Missionar Graham Staines mit seinen zwei Söhnen Philip und Timothy war in diesem Jeep verbrannt worden. Er hatte so regelmäßig, so einmal im Jahr, so eine Art Revival-Meetings, Erweckungsversammlungen abgehalten. Und das wusste man, und da hat sich so ein Mob gebildet unter Anführung eines fanatischen Hindus namens Dara Singh und haben den Wagen mit Benzin übergossen verbrannt. Es hat dann ein Augenzeuge von OM, Opera zur Mobilisation, ich war dann bei diesem Memorial Service, bei diesem Gedenkgottesdienst am 31. Januar in Bangalore dabei. Und es war erschütternd, was er berichtet hat, wie die da verbrannt sind. Das ging dann wie eine Schockwelle hinaus. Es war sogar eine Meldung in unserer weltlichen Tageszeitung. Indien hatte den Ruf der Toleranz. Australischer Missionar, der australische Botschafter wurde vorstellig bei der Regierung. Es war große Betroffenheit. Und der Asiate, der Inder, ist immer höflich und so weiter. Und es dauerte eine halbe Stunde, bis man der Witwe Gladys Staines das beigebracht hat, was geschehen ist. Sie nahm dann ihre Tochter Esther zur Seite und sagte, Esther, wir sind von nun an allein. Und Gott muss ihr da besondere Gnade gegeben haben, weil man kann ja so eine religiöse Fassade haben, aber wenn man an einem Tag den Mann und die zwei einzigen Söhne verliert, das ist ja so ein Schock, wenn man da nicht übernatürliche Gnade und Kraft hat von Gott her, eben nicht aus seinen eigenen Ressourcen, da ist man schnell am Ende. Und sie sagte dann, die Reporter haben ihr Haus umlagert, ich bin erschüttert, aber nicht verbittert, ich habe den Mördern meines Mannes und meiner Söhne vergeben. Und die spürten irgendwie, die Reporter, die Frau, die macht da keine fromme Show. Und das hat sie doch sehr angesprochen, betroffen gemacht und so angesprochen, dass ein Hindu-Reporter sagte, wenn das Christentum ist, sollten wir alle Christen werden. Und es hat vielleicht kaum ein Ereignis so sehr die Herzen für das Evangelium doch angesprochen in Indien, das wurde dann doch landesweit bekannt, wie dieser mehrere Tod von Graham Staines und seinen zwei Söhnen. Und es erinnert an den berühmten Satz des Kirchenvaters Tertullian, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Warum erwähne ich das? Wir haben ja Matthäus 24. Ich war eingeladen eigentlich zu einer ähnlichen Thematik, so die aktuelle Entwicklung. Und jetzt waren wir natürlich bei Matthäus 24, Vers 9, wo der Herr sagt, sie werden euch überantworten in Trübsal und werden etliche töten, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Waren wir natürlich genau bei dieser Stelle. Und dann war es wiederum der 24. Januar, diesmal meine Frau dabei, wiederum Ankunft in Bombay, dem heutigen Mumbai, und zwar im Jahre 2001. Wir flogen am nächsten Tag nach Ahmedabad, das ist etwas im Norden, im Bundesstaat Gujarat, der dann an Pakistan angrenzt. Ihr seid ja alle in Geografie top informiert, kennt euch alle aus und wisst natürlich alle, dass Indien das siebtgrößte Land der Erde ist. Hoffentlich sage ich euch nichts Falsches. Also bevölkerungsmäßig ist es Nummer 2,2 Millionen Quadratkilometer. Können wir jetzt fast, das dauert so lange, ein Quiz machen und so weiter, machen wir nicht. Und wir flogen also am 25. weiter von Bombay, Mumbai nach Ahmedabad und ich saß am Morgen so gegen 8:30 Uhr frohen Herzens beim Frühstück, weil ein Bruder mir gegenüber saß, mit dessen Kommen ich gar nicht gerechnet hatte, dieser Johnny Desai. Wir hatten uns so gut letztes Jahr verstanden. Und auf einmal spürte ich eine Vibration im Erdboden. Mein Gegenüber sprang auf, that's an earthquake, das ist ein Erdbeben. Ich habe die Sache nicht so tragisch genommen, wenn man mehr oder weniger das erste Mal wohin kommt, meint man ja nicht, dass wenn da etwas Außergewöhnliches geschieht, dass das mit einem Kommen zusammenhängen könnte oder irgendwie was Besonderes sei. Dachte, naja, das ist ja nicht so selten, aber habe die Sache völlig unterschätzt. Ich mehr neugierig lief hinaus oder ging da mit und auf der Straße kamen die Menschen. Es kam so ein Schrecken über die Leute. Man begann spontan zu beten. Es war eine Furcht irgendwie greifbar da und es hatte dieses Gujarat-Erdbeben 26. Januar 2001 zugeschlagen. Man nennt es rückblickend den Schwarzen Freitag. In Ahmedabad selber waren zwischen 500 und 1000 Menschen umgekommen. Dort, wo wir waren, im östlichen Teil, so gut wie niemand, da sind auch die meisten Christen und da ist auch so eine abergläubische Vorstellung und da sagten dann sogar die Inder, their God has protected them, ihr Gott hat sie bewahrt. Und es wurde dann genannt, the deathquake, das Todesbeben. Zwischen 50 oder 100.000 Tote. Eine Art Jahrhundertbeben. Und mir sagten dann schon die Brüder, nach einiger Zeit wird man davon nichts mehr hören. Der Staat schweigt dann einfach darüber. Indien hat ja genügend Leute, über 1 Milliarde. Und das geht dann einfach unter. Und wiederum war man jetzt bei Matthäus 24, der Wiederkunftsrede unseres Herrn, Vers 7. Es werden sein teure Zeiten, Seuchen, sagen einige Lesarten, Erdbeben hin und her. Der Parallelbericht bei Lukas, Lukas 21, Vers 11, spricht sogar von großen Erdbeben. Wir wollen also Matthäus 24 betrachten. Und ich kann mich erinnern, wie mal in Rehe Johannes Reimer darüber gepredigt hat und er hat denen, dieses Kapitel, ich weiß nicht, glaube ich, die ersten 10 Verse oder so weiter auswendig können, 100 D-Mark noch angeboten. Er sagte, ich nehme an, dass das jeder von euch kennt und wer das auswendig sagen kann, kriegt jetzt 100 D-Mark. Und von daher nehme ich ebenfalls an, dass wir das im Prinzip alle kennen oder mehr oder weniger doch hier uns damit schon befasst haben. Und ich brauche auch hier nicht die Frage stellen, wie oft das Thema Wiederkunft Jesu im Neuen Testament erwähnt wird. Wir haben über 300 Verse, es sagt mal jemand genau 313, ob das so genau stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist keine Randfrage, sondern eben eine Schwerpunktsfrage. Und ich möchte noch die 3 letzten Verse vor diesem Kapitel aufgreifen, wo der Herr in Matthäus 23, die Verse 37 bis 39, sein Wirken hier auf Erden zusammenfasst, Bilanz zieht und es ist dieser berühmte Klageruf, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist ein ganz tragischer Satz und es zeigt auch, und trotz mancher theologischer Überzeugungen die Verantwortung des Menschen. Und hier eigentlich eine Seite Gottes, die eine gewisse Ohnmacht darstellt, dass Gott eben seine Geschöpfe nicht manipuliert, ihr habt nicht gewollt. Und jetzt kommt die berühmte Weissagung, siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Das Haus war in der rabbinischen Theologie der Tempel. Hier wird vorausgesagt, der Tempel wird zerstört werden. Und dann kommt eines von diesen mehrfachen Biss im Heilshandeln Gottes. Ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Baruch Haba Beshem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist der letzte Vers von Kapitel 23, es hört auf mit gelobt sei der, der kommt, und dann Kapitel 24, das Kommen Jesu. Also vom Standpunkt des Erfolgs, das Wirken unseres Herrn, wenig beeindruckend, ein Klageruf, man würde menschlich sagen ein Scheitern, und dann Kapitel 24, Vers 1, und jetzt dieses Kapitel, das uns also bekannt ist, Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie im Zeichen des Tempels Gebäude. Ich sehe das auch prophetisch, typologisch. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Das hat ja Gott immer wieder auch angedeutet. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, oder vorausgesagt, ich will ihnen meinen Rücken zuwenden, nicht mein Angesicht am Tage meines Zorns. Die Herrlichkeit des Herrn geht jetzt vom Tempel hinweg. Und der Tempel war ja die Gegenwart Gottes. Wenn man vor Golgatha Gott anbeten wollte, vor Pfingsten musste man nach Jerusalem kommen. Dieses Haus, wie Salomon betete, 1. Könige, Kapitel 8, Vers 29, halte deine Augen offen über dieses Haus. Da war die Gegenwart Gottes. Jetzt geht die Herrlichkeit des Herrn weg von Israel. Sie verlässt den Tempel. Sie ist jetzt nicht mehr an diese Stätte gebunden, worauf sie sich ja verlassen haben. Und die Jünger traten zu ihm. Das ist eigentlich das Kennzeichen eines Jüngers, dass er sich Jesus naht, dass er zu ihm tritt, dass er ihm nachfolgt. Und sie zeigt ihm das Tempelsgebäude, womöglich mit einem gewissen Stolz. Gott hat das verwendet, einfach diese Gäste. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und wir kennen diese Sätze, aber liebe Geschwister, hier steht etwas, was ich früher einfach nicht registriert habe, worüber ich einfach gelesen habe, einfach auch, weil man diesen Hintergrund oder diesen Blickwinkel nicht hat. Zunächst einmal, der Tempel galt als das achte Weltwunder. Es war ein Gebäude von ausnehmender Schönheit, und der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus ben Matityahu, wie er ja in Wirklichkeit hieß, er bekam dann diesen Ehrennamen der Flavianer, er sagte, wer den Tempel nicht gesehen hat, hat nie etwas Schönes in seinem Leben gesehen. Er war nicht von der Höhe, aber von der Ausdehnung her das damals größte Gebäude der antiken Welt. Jetzt mit diesem gewissen Stolz vielleicht im Herzen, zeigen sie ihm den Tempel. Und der Herr sagt, seht ihr das alles, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und wir können das nicht nachempfinden. Und das leitet irgendwie die Wiederkunftsrede unseres Herrn ein. Aber es ist doch irgendwie wichtig, das aufzugreifen. Vielleicht folgendes Beispiel, das das illustrieren soll. Stellen wir uns vor, wir hätten da einen stolzen Amerikaner, wir wären am 10. oder 9. September im Jahre 2001 in Manhattan, New York, und er würde uns da die Symbole ihrer wirtschaftlichen Dominanz und Großmacht zeigen, diese Twin Towers, diese Zwillingstürme, und ich würde zu ihm sagen, siehst du das alles? Es wird kein Stockwerk auf dem anderen bleiben. Und er hätte mir das geglaubt. Der Schock seines Herzens ist immer noch nicht vergleichbar, was sich da an Schock, was sich da an Erschrecken im Herzen der Jünger abgespielt hat. Denn der Tempel war, wenn sie zu euch sagen, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, Hauptsache es stimmt die sichtbare Staffage. Und ihre Herzen waren natürlich längst in Babylon, und deswegen sind sie auch dort gelandet. Und Das war also ihr Ein und Alles, und jetzt sagt der Herr, es bleibt kein Stein auf den anderen. Und so wird ein Kennzeichen dieser letzten Tage sein Schockwellen. Dass Ereignisse auftreten, die nur noch mit einem Erdbeben zu vergleichen sind. Das Erdbeben in der Bibel deutet gewöhnlich an, im Sichtbaren, dass das, worauf ich mich gründe, das, worauf ich mich verlasse, weggenommen wird, die Dinge erschüttert werden. Das wird am besten dargestellt durch ein Erdbeben. Naja, und dann kam ja der 11. September und das war so eine Erschütterung. Und wenn der Herr verzieht, dann war das nur so ein Vorgeschmack einer Erschütterung. Da werden noch ganz andere Dinge kommen. Und liebe Geschwister, wir wissen ja diese Zusammenhänge. Matthäus schreibt ja für die Juden und uns ist sicher aufgefallen, dass von einem Erdbeben im Zusammenhang mit der Kreuzigung und der Auferstehung unseres Herrn nur bei Matthäus die Rede ist. Wir lesen nichts von einem Erdbeben bei Markus, bei Lukas oder Johannes im Zusammenhang mit seiner Kreuzung und Auferstehung. Warum? Matthäus schreibt, für die Juden und für die Juden wurde alles erschüttert. Und das, was Jahrhunderte, Jahrtausende gegolten hat, der Tempeldienst, die Beschneidung, das Priestertum, das verheißene Land, alles weggenommen, kein Stein bleibt auf den anderen. Also noch so eine Illustration von diesem Beispiel der Erschütterung. Da waren die betroffenen Gesichter zu sehen, als in Bamiyan, so hieß diese Stätte oder heißt sie in Afghanistan, wo diese riesigen Buddha-Standbilder waren, als Symbole eines für muslimische Gemüter nicht zumutbaren Götzendienstes, von denen weggeschossen wurden. Das hat ja uns nicht erschüttert, das war für uns eine Fußnote. Aber diese Buddhisten meditierten, beten, flehten, zu wem immer sie beten mögen, sie haben ja keine Gottheit, inbrünstig, und für sie war das eine Schockwelle. Uns erschüttert das nicht. Deswegen, Markus, wir wissen, er schreibt für die Römer, kein Erdbeben erwähnt, im Zusammenhang mit der Kreuzigung, Auferstehung unseres Herrn, aber für die Juden eben. Alles erschüttert. Und Vers 4 ist die Generalüberschrift. Ich nehme an, es ist uns bekannt. Und mit der ersten Antwort sagt man das Wichtigste. Verführung. Sehe zu, dass euch niemand verführe. Deswegen ist es ein unangenehmes Thema. Denn wer gibt denn gerne zu, dass er betrogen worden ist? Und liebe Freunde, machen wir uns nichts vor. Unser Grundproblem ist der Stolz. Und wir sind stolzer, als wir denken. Und dass jemand aufsteht und sagt, ich habe geirrt. Oder ich muss mich beugen, oder ich habe gesündigt, das hört man immer weniger. Gewöhnlich wird um die Machtposition gerangelt, gekämpft und manchmal schlimmer bei Frommen als in der Welt. In Erfüllung des apokalyptischen Wortes, das viermal geschrieben steht, und sie taten doch nicht Buße. Man findet das immer seltener, dass Leute aufstehen und sagen, ich bin schuldig oder ich habe geirrt oder ich möchte mich beugen. Wer gibt gerne zu, dass er betrogen worden ist? Man hört doch heute von unseren Politikern, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie haben zwar alles falsch gemacht, ohne dass sie es wissen, aber ich habe mir nichts vorgemacht, nichts vorzuwerfen. Ich mache mir sehr viel vor, muss man dann dazu fügen. Und gerade auch in der ganzen Stasi-Debatte, ja, die hatten ja nur gute Absichten. Man dachte, die Stasi ist ein Ableger der Heilsarmee und eigentlich wollten die uns ja nur helfen, Tag und Nacht. Es gab einige, aber sie waren die Minderzahl. Die sagten, ich bin einen falschen Weg gegangen, ich habe euch hintergangen, ich habe andere betrogen und so weiter. Und es ist doch Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Also mehr Freude über jemanden, der nicht Buße tut und womöglich sich auch nicht beugen muss. Und da ist womöglich einer, der ist verwickelt in diese ganze Stasi-Sache und bekennt es vor Gott und den Menschen. Da ist Freude im Himmel. Und von dieser Einteilung, die ich also von Ralf Schalles gelernt habe, dann würde der Herr hier in den Versen 5 bis 8 Zeichen der Nationen geben, in den Versen 9 bis 14 Zeichen der Gemeinde, die Verse 15 bis 28 Zeichen in Israel und Verse 29 bis 31 Zeichen im Himmel. Ich wiederhole, weil ich hier eifrige Jünger sehe und Jüngerinnen. Die Verse 5, also 4, die Generalüberschrift, die Verse 5 bis 8, Zeichen der Nationen. die Verse 9 bis 14, Zeichen der Gemeinde, ist ein Denkanstoß und muss aber nicht in allen durchgezogen werden. Die Verse 15 bis 28, Zeichen in Israel, und die Verse 29 bis 31, Zeichen im Himmel. Und außer dort, wo der Herr von Zeichen im Himmel redet, wird immer in den anderen Abschnitten das Wort Verführung erwähnt. Das steht also viermal in Matthäus 24, Vers 4, Vers 5, Vers 11 und Vers 24. Und dann schließt der Herr mit sieben Gleichnissen an, ab Matthäus 24, Vers 32, das Gleichnis von dem verdorrten Feigenbaum, bis Ende von Kapitel 25. Vers 46, wenn mich mein Gedächtnis nicht verlassen hat, letzter Vers, sieben Gleichnisse, die im Zusammenhang mit seinem zweiten Kommen stehen und die jeweiligen Bezüge der Verantwortung, des Gerichts und so weiter. Es ist also eine große Wiederkunftsrede, im Englischen heißt sie The Olivet Discourse, die Ölbergrede, und das ist vielleicht doch jetzt für einige noch nicht so bekannt, das ist eine der fünf großen Reden Jesu in Matthäus. Im Matthäus-Evangelium haben wir fünf große Reden. Fünfmal diese Formulierung, und es begab sich, nachdem er all diese Reden vollendet hatte. Diese Formulierung steht fünfmal in dieser Form, auch wenn nicht immer völlig deckungsgleich, bei Matthäus. Und diese fünf großen Reden stehen in Beziehung zu den fünf Büchern Mose, weil eben die Juden diesen starken Bezug zu der Tora, dem Pentateuch, den fünf Büchern Mose haben. Bewusst diese Struktur bei Matthäus. Also das erste Mal steht diese Formulierung nach der Bergpredigt. Es begab sich, nachdem er all diese Reden vollendet hatte. Das zweite Mal steht das nach der Aussendungsrede, Matthäus 10, also wir lesen es dann in Matthäus 11, Vers 1. Es begab sich, dass Jesus solches Gebot an seine zwölf Jünger vollendet hatte. Da steht nicht Rede, nicht Logos, Worte, sondern Gebot. Das dritte Mal nach der großen Gleichnisrede, Matthäus 13, Vers 53, es begab sich, da Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, da steht eben das Wort Parabel. Und das vierte Mal nach der Rede über Gemeinderegeln, Matthäus 18, also Matthäus 19, Vers 1, und das fünfte Mal die Wiederkunftsrede, Matthäus 26, Vers 1. Fünf große Reden. Die Parallele der fünften Rede mit fünften Buch Mose, wir wissen ab Kapitel 27 bis Kapitel 32, die große Abschiedsrede des Mose, erstaunliche Parallelen, Zerstörung, Trübsal, Zerstreuung, Verfolgung und ein ähnliches Szenarium in Matthäus 24. Es kommt eine Trübsal, wie sie nie war und auch nie mehr sein wird seit Anbeginn der Welt. Also da stehen Sätze, die sind nicht so beliebt, und dieser Raster positiv, negativ, wenn wir den anwenden, dann ist das, was ich hier sage, negativ. Aber wie mal Dave Hunt sagte, wir können uns die dickste Konkordanz holen. Diese Begriffe positiv, negativ gibt es nicht in der Bibel. Es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht. Ich weiß zum Beispiel von einer Schwester, obwohl es ist jetzt schon viele Jahre her, sie sagte mir, sie konnte das Buch der Offenbarung nicht zu Ende lesen. Sie wurde so angefochten. Und es war nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht. Es ist negativ natürlich, Offenbarung, so gesehen. Obwohl es andererseits ein unerhörtes Trostbuch ist. Aber da stehen ja so schreckliche Dinge, dass man ja wirklich nur hoffen kann, hoffentlich haben die Brüder recht und sind wir da längst entrückt. Und ich neige zu dieser Entrückung vor der Trübsal, auch aus Leidenscheu meines, ich sehne mich nicht groß danach, da hinein zu geraten. Und es heißt ja dann, dass es so schlimm zugehen wird, dass in jener Zeit die Menschen den Tod suchen werden, aber wird von ihnen fliehen. Da kann man wirklich nur hoffen und beten, dass man das nicht mehr als Augenzeuge eben bezeugen muss. Ich bin der Christus und werden viele verführen, und er war wahrscheinlich, ja, Flug nach Südafrika, und da hatte er das Vorrecht, Anführungszeichen, neben einem Gott zu sitzen. Es gibt derzeit 1500 Personen, die frei herumlaufen und von sich behaupten, sie seien Gott oder Jesus Christus. Die einigen mehr bekannt, die anderen weniger. Ihr werdet hören von Kriegen, Kriegsgeschrei. Jetzt kommen die Sätze, die uns alle mehr oder weniger nicht nur bekannt sind, womöglich schon in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ich habe kürzlich zu meinen Nachbarn gesagt, habe das aufgegriffen, stand so am Gartenzaun, und man kann ja heute Bibel und Tageszeitung parallel lesen. Kriege, Kriegsgeschrei, Irakkrieg, dann Seuchen, SARS taucht auf aus dem Nichts buchstäblich. Und ich habe dann nur noch früher oder spät auch mit Erdbeben gerechnet, und dann war eben Erdbeben in Algerien, Erdbeben in der Türkei und dergleichen. Kriege, Kriegsgeschrei, es ist noch nicht das Ende, es wird sich empören, ein Volk wieder das andere, ein Königreich wieder das andere. Uns hat der Mann Aal und Fruchtenbaum erklärt, dass dies der Terminus technicus der rabbinischen Literatur sei, obwohl ich das nicht nachprüfen kann, eigentlich eines Weltkrieges. Und insofern wäre 1914 dann schon so ein erstes Signal. Es wären sein teure Zeiten, einige Lesarten sagen noch Seuchen und Erdbeben hin und her. Elberfelder, was steht bei euch in Vers 7? Steht da auch noch Plagen oder Seuchen? Ja, weil das ist eben dann in der neuen Lutherbibel nicht mehr da, aber es ist im Parallelbericht bei Lukas. Das alles ist der Anfang der Wehen. Und jetzt kann man sich, liebe Geschwister, ja die berechtigte Frage stellen, was soll das? Das hat es doch immer gegeben. Seuchen, Hungersnöte, also teure Zeiten, Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben. Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg, das sah aus wie von den apokalyptischen Plagen heimgesucht. Vorher 21 Millionen Einwohner und am Ende des Krieges 1648 7 Millionen Einwohner. Und da hätte man sagen können, von Augenschein her, das sind die apokalyptischen Plagen, das ist die Endzeit. Was sollen diese Kennzeichen? Und die Antwort finden wir in Vers 8. Und in anderen Zusammenhängen, es ist der Anfang der Wehen, und das ist ein rabbinischer Ausdruck, man spricht von den Wehen des Messias, die der Geburtsstunde dieser neuen Welt, dieses Friedensreiches, das der Messias aufrichten wird, vorausgehen werden. Und das wird das Zeichen sein, denn das wissen wir ja von den Gesetzen der Schöpfung her, je näher die Geburtsstunde rückt, desto regelmäßiger, desto heftiger und desto intensiver kommen diese Wehen. Und das wird das Kennzeichen sein. Und dann nehme ich auch dann die globale Dimension. Und das geben jetzt sogar Weltmenschen zu, wie sich die Dinge beschleunigen. Und dass Deutschland vor 10 Jahren, ja sogar vor 5 Jahren, ist nicht mehr vergleichbar mit dem Deutschland von heute. Das wird das Kennzeichen sein, also immer kürzere Abstände, immer massiver, immer intensiver. Ich habe mir von dieser Konstellation her, habe ich mir versucht zu merken, jedenfalls registriert, dass wir in den letzten 20 Jahren 30 Krankheiten bekommen haben, die vorher nicht bekannt waren. Berühmtestes Beispiel AIDS, das ist erst 79, 80, 81. Und da tickt eine Zeitbombe. Hepatitis C. Man wusste bis vor kurzem nichts von Ebola, Viren, von Marburg, Hataviren oder eben jetzt auch SARS. Und da gibt es noch manches andere, und das, worüber man noch den Mantel des Schweigens breitet, aber in ärztlichen Kreisen bereits bewusst ist, dass da eine Zeitbombe tickt, das ist, es gibt jetzt mehr und mehr Bakterienstämme, die sprechen auf Antibiotika nicht mehr an. Zum Höhepunkt der Seuche, der weißen Pest, der Tuberkulose im Jahre 1900 sind 2 Millionen gestorben. Wisst ihr, wie viele Menschen 1998 an Tuberkulose gestorben sind? 2,5 Millionen. Wegen AIDS. Man stirbt ja nicht an AIDS. AIDS haut einem nur das Immunsystem zusammen, und dann kann es ein Grippevirus oder sonst was sein, die eben den Organismus zerstören und man nimmt ja an, dass ein Drittel der Menschheit Träger des Tuberkulose-Bacillus sind und es wird von normalem Immunsystem in Schach gehalten und wenn ich AIDS bekomme, ist das Erste, was dann ausbricht, Tuberkulose. Und jetzt werden ja diese Leute im Westen ja besonders hofiert und dann besonders dieser Behandlung unterzogen und bekommen die teuersten, kostbaren Medikamente und Antibiotika und man züchtet dadurch jede Menge antibiotikaresistente Tuberkulose-Stämme und wenn die dann wieder in unsere normale Gesellschaft einbrechen, naja, dann haben wir schon einen Vorgeschmack dieses apokalyptischen Szenarios. Darüber wird natürlich nicht gesprochen, weil das würde ja womöglich durchklingen lassen, dass wir eine besonders schützenswerte Gruppe diskriminieren und das wird ja bald die Todsünde, die Lästerung des unheiligen Zeitgeistes in unseren Tagen, die nicht vergeben werden kann. Wir wollen jetzt noch einen Blick werfen auf den zweiten Abschnitt, die Verse 9 bis 14, wobei sich das auch noch etwas überlappt. Ich greife mal den Vers 9 heraus, das ist ein trauriges Kapitel. Ich habe ihn ja schon erwähnt, sie werden euch überantworten in Trübsal, werden euch töten, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Der Herr zeigt also nicht so ein rosiges Bild, wie manche aus der schwarmgeistigen Ecken mit ihren großen Weissagungen von der großen weltweiten Erweckung, also von diesem Bild der Wehen, die Verfolgung. Da war ja nach dem Fall der Berliner Mauer, beziehungsweise nach dem Einbruch, Zusammenbruch des Sowjetsystems, wann war das? August 91, 19. August oder was, vielleicht weiß das jemand genauer, das sind ja doch Eckdaten, auch in der Geschichte, die man wirklich merken sollte, deren man sich erinnern sollte. Da hörte mal die Verfolgung in vielen Ländern auf und von diesem Bild erwähnt war da ein Nachlassen und dann begann es wieder anzuziehen. Und es ist ja auch Idea, die darüber dokumentiert und das war dann das Jahr 1998, das sind 168.000 Christen getötet worden. In erster Linie in muslimischen Ländern, weil sie an Jesus glauben und das zieht jetzt auch immer mehr an und greift immer mehr um sich. Und wir waren ja kürzlich in China, russlanddeutsche Geschwister Wolfgang Bühne und auch ich. Und es gibt führende Evangelikale, ich nenne jetzt besser keine Namen, die sagen, nein, in China gibt es keine Verfolgung. Da gibt es eben diese offizielle, staatlich anerkannte Kirche, die Drei-Selbst-Bewegung. Und die in den Hauskreisen, die haben mehr so sektierischen Charakter, aber es gibt eigentlich keine Verfolgung. Und dann haben wir uns in Shanghai getroffen mit Geschwistern aus den Hauskreisen, wir können da nicht hin. Wir fallen sofort auf, wir sind die Langnasen, die Europäer, na, und meine Nase macht ja diesen Namen alle Ehre, Randbemerkung. Und wenn, dann können die, aber auch nicht zu viele, zu uns in das Hotel kommen, wenn da jetzt 20 Leute aufmarschieren, da fragen sich natürlich auch bei der Rezeption, was ist das für ein Aufmarsch, also es sollten nicht zu viele sein, es kamen 5 Leute. Der Wolfgang Bühne wollte ein Bild machen, um einmal in seiner Fest und Treu, ich hoffe, dass das eben vor der Entrückung, hätte ich fast, geschieht, dass er darüber berichten wird, wie er uns versprochen hat, jedenfalls, dass er darüber schreiben will, wollte ein Bild machen, setzte sich sofort ein Bruder weg, namens Kung, und er sagte, er steht unter Beobachtung, er war vor 2 Monaten noch im Gefängnis, er zeigt uns die Spuren seiner Misshandlung, Zähne zum Teil ausgeschlagen, Narben, weil er eben Bücher hatte, die nicht von der offiziellen Drei-Selbst-Kirche registriert waren, hat man ihn misshandelt, er sollte die Quellen da preisgeben, er hat es nicht gemacht. Also in diesen Ländern, in einigen, da war ja eine Zeit lang ein Nachlassen der Verfolgung, es zieht jetzt wieder an, obwohl das auch noch von Provinz zu Provinz verschieden ist. Und sie nannten uns eine Provinz, wo man doch noch frei evangelisieren kann. Also diese Verfolgung, ich habe das Beispiel von den Graham Staines gebracht und es gibt ja dieses Blatt von CSI, Christian Solidarity International, und da bricht einem schon das Herz, wenn man da hineinschaut, Ägypten, Indonesien, Nigeria und wie viele da getötet werden und wie die politische Korrektheit im Großen und Ganzen darüber schweigt. Gerade die muslimischen Länder, und uns wird ja der Islam als eine friedliebende Religion verkauft. Wie man das glauben kann, der Gründer Mohammed, er hat ja über 20 Kriege angezettelt. Also wie das mit Friedfertigkeit parallel geht, da muss man schon irgendwie seine Großhirnrinde im Großen und Ganzen bei der Zentrale für politische Korrektheit abgeliefert haben und über einen vorprogrammierten Mikrochip, der irgendwo in der Rückenmarksgegend sich befindet, die gedanklichen Impulse weitergeben. Also man müsste eigentlich nur lesen können, um nicht überrascht zu sein, aber nicht sein kann, was nicht sein darf. Und dann, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und da kann man dieses Bild der Wehen eigentlich fast am besten aufzeigen. Es beginnt vor ziemlich genau 100 Jahren die Pfingstbewegung. Und die meisten denken bei Pfingstbewegung an das Phänomen des Zungenredens, was weniger bekannt ist, dass das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles, die berühmte Azusa Street 312, ein Datum, das jeder eingefleischte Pfingstler also so gut kennt, wie vor 60 Jahren die meisten das Geburtsdatum ihres Führers wussten, der leider ein Verführer war. Azusa Street 312, 1906 beginnt das Pfingstfeuer und die tragende Gestalt, William Seymour, hat damals noch gar nicht Zungenreden praktiziert. Er hat die Geistestaufe mit dem Zungenreden erst später bekommen. Aber das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles waren Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu. Und zwar in dieser ekstatischen "So spricht der Herr" Formulierung, wodurch man selber nicht mehr auf neutraler Ebene ist, weil man dann für sich reklamiert, der Geist Gottes redet praktisch in der ersten Person durch mich. Was völlig 1. Korinther 14, Vers 29 widerspricht, wo Paulus schreibt, Propheten lasset reden, die anderen lasset die Rede prüfen. Ja, wenn jemand auftritt mit diesem Anspruch, dass er jetzt vom Throne aus der Gegenwart Gottes käme, in direkter Ich-Form, dann kann ich ja das nicht mehr in Frage stellen. Ähnlich wie ein Katholik, der sagt, so spricht der Papst, und dann darf das natürlich nicht mehr hinterfragt werden. Und diese Formulierung, das habe ich auch da in meinen Büchlein begründet, gibt es nicht im Neuen Testament. Das hängt eben auch zusammen, dass jetzt der Heilige Geist in uns in anderer Form Wohnung nimmt. Und das ist eine alttestamentliche Form, und jeder, der auftritt und aufsteht und sagt, so spricht der Herr, und dann nicht die Bibel zitiert, ist für mich ein falscher Prophet. Ob das, was er voraussagt, sich erfüllt oder nicht. Es waren also diese Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu, so spricht der Herr, dies ist der letzte Winter, nur noch 2 Jahre, dies ist der letzte Sommer, und das drucken sie ja heute nicht. Weil wir haben ja nicht 1908, wir haben doch noch etwas mehr Jahre inzwischen dazu bekommen. Aber das ist ja nach 5. Mose 18, wie uns bekannt ist, der klassische Test für den falschen Propheten. 5. Mose 18, und das kennen wir, die letzten beiden Verse. 5. Mose 18, Vers 21 und 22. Oder lesen wir noch den Vers 20. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in den Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in den Namen des Herrn, und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Also wenn jemand auftritt und im Namen des Herrn erklärt, so spricht der Herr, es trifft nicht ein, wir stehen dann nicht auf neutraler Ebene, dann ist er ein falscher Prophet. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also sie werden erfolgreich sein. Seht ihr den Kontrast? Der Herr muss am Ende seines Wirkens sagen, ihr habt nicht gewollt. Es waren wenige, die Falschen. Sie werden große Erfolge aufweisen. Mich beeindruckt das überhaupt nicht, wenn da eine Strömung auftritt und sie hat ungeheuren Aufprall, hat ungeheuren Erfolg. Ich sage jetzt nicht, dass das deswegen immer gleich falsch sein muss, aber wenn man den Erfolg als Maßstab nimmt, dass es die göttliche Kraft sein muss, dann ist man in unseren Tagen wahrlich verraten und verkauft. Also da ist man wirklich mit einem falschen Raster ausgerüstet. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, sie werden viele verführen. Ein Kennzeichen wird sein, ihr großer Erfolg. Und liebe Freunde, dieses Wort viele ist schon tragisch. Wir kennen, denke ich, alle Matthäus 7, Vers 22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Er wird dann sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter, sagt Luther, wörtlich, ihr Täter der Anomie, der Gesetzlosigkeit. Und was an dieser Stelle wirklich erschütternd ist, wenn man sich mal anschaut, wie oft das Wort viele in der Bergpredigt vorkommt. Zweimal. Matthäus 7, Vers 13. Der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und es sind viele, die darauf gehen. Und dann, es werden viele sagen, Herr, Herr. Also das sind nicht wenige. Und wir haben sie inzwischen wie Sand am Meer. Und wenn der Herr verzieht, wird das umso mehr um sich greifen. Naja, dann hat sich die Sache beruhigt. Also 1907 kam diese Strömung nach Deutschland, 1909 kam die berühmte Berliner Erklärung, die Pfingstbewegung hat einen Geist von unten, das haben die Schwärmer, die Pfingstler den deutschen Evangelikalen nie verziehen. Es wird heute die Berliner Erklärung fast durch die Bank mit den Gnadauern identifiziert, aber die ersten, die davor gewarnt haben, waren die Leute von der FEG, Karl Bender, Otto Schopf. Das hat man also den deutschen Evangelikalen nie verziehen, dass sie gesagt haben, in dieser Bewegung ist ein Geist von unten. Und es hat Lauren Cunningham erklärt bei einem Treffen von Jugend mit einer Mission, ist er der Begründer, als er Gott fragt, warum, Herr, sind von Deutschland so schreckliche Kriege ausgegangen, ist doch das Land der Reformation, ich habe so viele feine deutsche Geschwister. Und da hat ihm die Stimme Gottes erklärt, in diesem Lande wurde mein Leib geteilt, die Berliner Erklärung, und deswegen hat Gott Deutschland geteilt, und erst wenn die Berliner Erklärung zurückgenommen wird, kann Deutschland wieder vereinigt werden. Nun, es kam natürlich alles anders, aber trotzdem geben Sie das jetzt als eine echte Prophetie auf, weil dann ist er in der Auslegung sehr großzügig und erkennt hier auch ein weiteres Mal mehr diesen Geist der Unwahrhaftigkeit. Zitat von Elias Schrenk, die vielleicht begnadetste Gestalt auf deutschem Boden in Zusammenhang mit Evangelisation. Er sagte, ich würde mich freuen, wenn man eine Bewegung reinigen kann, dass sie sich nachträglich als göttlich rausstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, sagte er, eine Bewegung zu reinigen, die so viele Lügen verbreitet hat. Wörtliches Zitat von Elias Schrenk. Naja, dann hat sich die Sache beruhigt. Da waren die Pfingstler. Und da waren die anderen Konfessionen, und wir hatten jetzt mehr als 50 Jahre Zeit, dass sich die Sache eben beruhigt hat, man sich daran gewöhnt hat, und der nächste Schub begann erst am 3. April 1960. Man nennt es die Geburtsstunde der charismatischen Bewegung, wiederum in Los Angeles. Dennis Bennett tritt auf die Kanzel vor seine Gemeinde, er war Pfarrer der Episcopal Church, das ist die anglikanische Kirche in Amerika, bezeugte die Gabe des Zungenredens empfangen zu haben. Times, Newsweek, Radio, Fernsehen haben es aufgegriffen. Man nennt es die Geburtsstunde der charismatischen Bewegung. In Deutschland 1963, Enkenbacher Tagung, der Beginn dieser Strömung. Und 67 dann die katholisch-charismatische Bewegung, ich habe schon erwähnt, durch das Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerhelden, und das von John Sherrill, Sie sprechen an den Zungen. Der führende Mann dieser Bewegung, Kardinal Sünens von Belgien, inzwischen verstorben, er sagte, man muss Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Dann begann 1980 die dritte Welle, Schlüsselfiguren Peter Wagner, Yonggi Cho und John Wimber. Dann Wie ging das weiter? Dann die Kansas City Prophets, dann die geistliche Kampfführung, dann die Prophetenwelle, die Heilungswelle. Und ich lese da mal vor, das hat jemand mal zusammengestellt, die Seelsorgewelle, die Befreiungswelle, die charismatische Welle, die Lobpreiswelle, die Jüngerschaftswelle, die Gemeindewachstumswelle, die innere Heilungswelle, die Glaubenswelle, die Heilungswelle, die Wohlstandswelle und zuletzt die Dauerwelle, wenn es so weitergeht. Und also geistliche Kampfführung, Kansas City Prophets, dann die Worship- und Lobpreiswelle, dann 94 Toronto-Segen, 95 Pensacola und dann Afri-Cola, Pepsi-Cola. Nein, aber 95 ist jetzt wieder ernst, war dann Pensacola, inzwischen haben sie sich völlig zerstritten, dann zum Teil wieder ausgesöhnt, diese Schlüsselfiguren. Und man sieht eines, immer kürzere Abstände, immer intensiver und immer bizarrer und immer globalerer Aufprall. Das kann man also gerade an diesem Ereignis, an diesem Sachverhalt der falschen Propheten sehr eindrücklich aufzeigen. Und von daher sitzen wir in einem sinkenden Boot. Man kann jetzt aufzeigen, sie sind falsche Propheten. Reinhard Bonnke bei der Feuerkonferenz in Frankfurt eingeladen mit Flugzettel, mit der ihm eigenen Bescheidenheit, Auftakt zur größten Geistesausgießung in Europa. Und er sieht Schlangen von Ambulanzen, die also mit Menschen beladen, Krüppeln und so weiter, also Gelähmten und dergleichen herfahren und die fahren alle leer zurück, weil so eine Heilungswelle kommt und geheilt werden. Man hat auch Fritz Laubach erklärt, man kann das eben nur als Falschprophetie kennzeichnen. Und was juckt es ihn? Er hat weiterhin Zulauf und kann die Massen faszinieren und dergleichen. Und man hat den Eindruck, dass der Kampf um die biblische Wahrheit, wie ein Bruder mal in seinem Buch Trends 2000 erklärte, der Kampf um die Wahrheit ist mega out. Ich möchte noch mit Folgendem abschließen, positiv. Positiv jetzt aus menschlicher Perspektive. Weil es geht ja dann weiter, dann wird es, also morgen wird es ganz schlimm, Vers 12, der Unglaube wird überhand nehmen, die Liebe wird in vielen erkalten, da steht die Anomie, die Gesetzlosigkeit und das ist ein Abschnitt für sich und da muss man dann wirklich auch den Trost bei Gott suchen, weil was da sich jetzt anbahnt mit diesen neuen Antidiskriminierungsgesetzen, da wird einem allmählich die Luft zugeschnürt, aber darüber morgen mehr. Lass mich mit Folgendem abschließen, nämlich evangelistisch. Der Untergang der Titanic, 14. April 1912, das war auch so eine Schockwelle. Man sagt generell, es war das Ende eigentlich des humanistischen Optimismus. Es schien ja wirklich so, es ging es immer mehr bergauf und dieses Schiff ist unsinkbar. Und dann kam eben diese Schockwelle und auf diesem Schiff war ein Evangelist, ein gewisser John Harper, auf dem Weg in die neue Welt. Und es wird von ihm erzählt, wie er da im Wasser trieb. Und da wurde er durch die Strömung in die Nähe von jemandem hingespült. Und er hing auch da an irgendwelchen Treibgut. Und er rief ihm zu, are you safe? Bist du gerettet? Ich habe das ja auch in diesem Traktat über die Titanic, letzte Stunde der Titanic, könnt ihr das nachlesen, habe ich das da niedergeschrieben. Und die Antwort war no. Und er meinte, gerettet eben für die Ewigkeit. Und John Harper rief mit Apostelgeschichte 16, Vers 31 zurück, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und die Wellen trieben sie auseinander und das muss Führung Gottes gewesen sein. Nach einiger Zeit kam er sich wieder in Rufnähe, in Rufweite und John Harper war bereits am Ende seiner Kräfte und rief nochmals, are you safe? Bist du gerettet? Wieder war die Antwort nein. Wieder rief er, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und danach ging er unter. Man hat diesen anderen tatsächlich noch aus dem Wasser gezogen. Er bekannte dann in Amerika, ich bin der letzte Bekehrte von John Harper. Und liebe Freunde, als die Titanic in See stach, da gab es drei Klassen von Menschen. Die Hot Volley, die Superreichen, sind ja zwei Millionäre, Waldorf, Guggenheim, mit diesem Schiff untergegangen, dann die Mittelklasse und dann das einfache Volk, die Armen. Und als dann die Schreckensnachricht kam, was keiner fassen konnte, die Titanic ist gesunken, hat über 1000 Menschen in diesen nassen und kalten Tod mitgenommen, da wollten natürlich die Angehörigen wissen, ja, wer ist noch lebendig? Sind meine Verwandten noch unter den Lebenden oder nicht? Und da hat die White Star Shipbuilding Company in Liverpool, die die Titanic gebaut hat, 2 Tafeln aufgestellt und auf der einen stand known to be saved und auf der anderen known to be lost. Bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Also wie ich schon sagte, als das Schiff losfuhr, gab es 3 Klassen von Menschen. Als es unterging, gab es nur noch 2 Klassen. Nicht arm oder reich, nicht alt oder jung, nicht Mann oder Frau, nicht gebildet oder ungebildet, nicht krank oder gesund, sondern known to be saved, known to be lost. Bekannt als gerettet, bekannt als verloren. Und genauso wird die Scheidung sein der Geister. Einer wird angenommen, einer wird verworfen werden, sagt der Jesus. Und das ist das Entscheidende. Wir werden ja morgen noch manches sagen, man könnte noch manches hier auflisten, aber das ist das Allerwichtigste. Weiß ich, dass ich mit Gott versöhnt bin? Weiß ich, dass ich gerettet bin? Weiß ich, dass meine Sündenschuld getilgt ist? Und dann darf ich auch diesen Vers in Anspruch nehmen. Ich werde ihn bewusst morgen nochmals wiederholen. Der aus dieser menschlichen Perspektive fast der einzig Positive ist, in der Wiederkunftsrede des Herrn, nicht bei Matthäus, sondern bei Lukas, Kapitel 21, Vers 28, wenn ihr dies alles seht, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Man könnte ja menschlich gesprochen, gerade wenn ich das dann morgen noch aufzeige, die Häupter sinken lassen. Mir geht es manchmal so, dass sich fast eine gewisse Beklemmung auf mein Gemüt legt, und es ist dennoch Unglaube, der Herr sagt, nein, lass die Häupter nicht sinken, erhebet sie. Ich stehe vor der Tür. Voraussetzung, ich weiß, ich bin mit Gott versöhnt und habe soweit jede bewusste Sünde, die mir bewusst ist, ausgeräumt. Wir wollen noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, so wollen wir aufblicken zu dir, danken dir, dass du die große Hoffnung bist, nicht die Programme dieser Welt, nicht die Weisheit dieser Welt, nicht die politischen Lösungsvorschläge, wo man immer noch versucht, in eigener Kraft, so nach dem Motto, ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein, die Lage zu verbessern und wir sehen, wie wir eigentlich am Rande eines Zusammenbruchs sind, uns die Wirklichkeit immer mehr einholt. Und Herr, du kannst all das verwenden, dass Menschen sich noch öffnen für dich, ihre Häupter erheben und sich versöhnen lassen mit dir. Wir bitten es in deinen Namen. Amen. Also die Programmierung stimmte nicht ganz. Ich weise jetzt bei dieser Gelegenheit wieder auf den Büchertisch hin. Ihr wart gute Zuhörer, 60 Minuten, ihr verzeiht, geht mir viel zu schnell. Na, das ist wenigstens ein gutes Echo. Das aktuellste Buch zu diesem Thema, ich nehme an, vielen, womöglich den meisten schon bekannt, ist Die neue Toleranz. Mich hat von Josh McDowell. Mich hat Idea gebeten, dieses Buch zu rezensieren und es war mir im Prinzip nichts Neues und dennoch habe ich schlecht geschlafen. Josh McDowell, er schreibt ja auch so spannend, er bringt immer so Fallbeispiele und erzählt, wie deine Frau ein Inserat aufgibt, suche christlichen Handwerker, dann muss die, glaube ich, $1500 bezahlen wegen religiöser Diskriminierung. Und jetzt fragt man sich, war das in Nordkorea, war das in Saudi-Arabien? Nein, es war in den USA. Und wer also schlecht schlafen möchte, aber Liebe zur Wahrheit hat, ist das das beste Buch.